Mein Name ist Thomas Hören. Es freut mich, dass wir die Chance haben, Malte Frank hier zu hören und auch so, per Telefon jedenfalls zu sehen. Malte Frank schaltet gerade seine Folien frei. Ich würde ihn vorstellen. Im Grunde ist die Vorstellung genauso, wie er jetzt technische Probleme hat, sich einzuwählen. Wir hatten echte Probleme festzustellen, wer ist eigentlich der berühmte Dr. Malte Frank, Pengeler und Müller. Denn die Kanzlei-Informationen gaben ebenso wenig her wie die Informationen bei LinkedIn. Wir wissen nur, dass er studiert hat irgendwo in Genf, dass er dann mal ein paar Mal gewechselt hat. Dann hat er promoviert, das finde ich, das war der Anlass für unser Gespräch und unser Vorschlag, ihn zu hören. Und jetzt arbeitet er in der Kanzlei Hengeler als einer, wie ich gehört habe, im Hintergrund der renommiertesten und bekanntesten Leute im Bereich Sportrechte. Wir kennen ihn eigentlich nur durch seine legendäre Doktorarbeit, die bei Nomos erschienen ist, die sich beschäftigt mit dem spannendsten Thema, das, glaube ich, jetzt im Sportrecht gerade akut ist, nämlich mit der Frage der Vermarktung von Sportrechten, Sportübertragungsrechten. Da ist ja extrem schwierig, klarzukommen mit Kartellrecht und dem merkwürdigen Phänomen der territorialen Beschränkung von Sportübertragungsrechten. Das sorgt immer wieder für Ärger und zu Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Er hat sich in seiner Doktorarbeit, die einen schönen Titel hat, die zweite Halbzeit, sehen Sie auch im Screen, rechtsvergleichend damit beschäftigt, wie man mit Exklusivlizenzen, territorialen Beschränkungen umgehen kann im Sportrecht. Hat er da eine umfangreiche Untersuchung angestellt und die will er uns jetzt vorstellen und vielleicht kann er noch ein bisschen mehr Fleisch daran bringen an sich als Person. The floor is up to you, Herr Frank. Die zweite Halbzeit.
Ja, vielen Dank. Tut mir leid für die technischen Probleme. Das hat bestimmte Hintergründe. Wir haben bestimmte Firewalls, wie Sie alle wahrscheinlich irgendwo in der Juve irgendwann gelesen haben, werden Kanzleien gerade sehr gerne gehackt. Vielleicht, also vielen Dank für das Lob und die netten Worte und vor allen Dingen für die Einladung. In der Tat, ich bin bei Hengeler Müller tätig in Berlin, schon seit einigen Jahren. Mein Schreibtisch erfasst so ziemlich die ganze Bandbreite des Kartellrechts, aber auch viel, was wir heutzutage als Querschnittsfälle bezeichnen, also dort, wo das Wettbewerbsrecht sich mit Immaterialgüterrecht trifft, mit Datenschutzrecht, mit Medienrecht, ganz unterschiedliche Fallkonstellationen. Zumeist tätig bin ich für die großen Big Tech. Und für einige Sportverbände, vieles ist nicht öffentlich, manches ist öffentlich. Ich glaube, es ist inzwischen bekannt, dass wir gegen den Digital Services Act vorgehen für eine Mandantin und dass wir den ein oder anderen Sportverband Investor vertreten im Zusammenhang mit dem Investoreneinstieg bei der Bundesliga. Diese Tätigkeit bringt es mit sich, dass ich erstmal ein Disclaimer loswerden muss. Also was ich Ihnen jetzt präsentiere, ist meine wissenschaftliche akademische Sicht. Ich spreche nicht für die Kanzlei. Wie Sie sich vorstellen, nimmt die Kanzlei manchmal andere Meinungen ein oder sieht Sachen anders. Aber so viel nur zur Einführung. Ich würde auch direkt loslegen und erstmal gar nicht mit einer Agenda anfangen, sondern erstmal nur einen Chart zeigen, dass vielleicht die Problemstellung erklärt und dann daraus das ableiten. Das, was Sie oder ihr vor euch seht, ist die Einnahmeentwicklung der aus der Vermarktung der Medienrechte der Fußball-Bundesliga. Die hatten einen ganz schönen Sprung über die letzten 20, 30 Jahre hinter sich, ist jetzt in den letzten Zeiten ein bisschen abgefallen. Das, was man für die Bundesliga hier sieht, trifft für den gesamten Sport zu. Der gesamte Sport hat immer größere Einnahmen aus der Vermarktung der Medienrechte generiert. Und so ein Preisniveau oder so eine Entwicklung des Preisniveaus ist für Kartellrechtler immer suspekt. Da haben Kartellrechtler immer ein Störgefühl. Warum? Weil Kartellrechtler vermuten, dass dahinter in irgendeiner Form gezielte Absprachen stecken könnten, die die Preise in die Höhe treiben. Diese ganze Vermutung oder dieses Störgefühl der Kartellrechtler hat, das sieht man bei der Bundesliga vielleicht ein bisschen schlechter, das sieht man bei der englischen Fußballliga ein bisschen besser, in den späten 70er Jahren angefangen. In den späten 70er Jahren haben die Wettbewerbsbehörden angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Vermarktung der Medienrechte durch insbesondere Fußballligen in irgendeiner Form kartellrechtswidrig erfolgt, haben erste Verfahren eingeleitet und auch erste Entscheidungen dazu getroffen. Die waren teilweise damit verwoben, dass man in zahlreichen Mitgliedstaaten die duale Rundfunkordnung eingeführt hat, wodurch dann Private gegen die staatlichen Sender vorgegangen sind und Beschwerden erhoben haben. Aber so Ende der 70er Jahre fing die Diskussion an. Und seitdem haben wir im Schnitt ungefähr eine Entscheidung oder ein Verfahren im Jahr, das entschieden wird, in Europa zu der Frage, ob die Vermarktung von Medienrechten im Sport kartellrechtswidrig erfolgt. Diese Frequenz an Entscheidungen ist für kartellrechtliche Maßstäbe einmalig. Also so etwas gibt es nicht. Maximal kann man es vielleicht im Moment vergleichen mit der Einleitung von Verfahren gegen große Internetkonzerne, die fast täglich gemeldet werden, aber auf so einen Zeitraum, also 45 Jahre fast, so viele Verfahren, gibt es in keinem anderen Gebiet. Und die zweite Besonderheit, die man daraus ableiten kann, ist, dass keine dieser Verfahren ist bisher oder keinem dieser Verfahren ist es bisher gelungen, die Frage abschließend zu beantworten, ob das die Vermarktungsbemühungen des Sports im Bereich der Medienrechte kartellrechtswidrig erfolgt oder nicht. Das heißt, wir haben jetzt 45 Jahre grob hinter uns, in dem immer wieder diskutiert wird und bisher keine Lösung gefunden wird. Ich habe probiert, in meiner Dissertation diese Fragestellung zu lösen, ob es mir gelungen ist, ob liegt an anderen zu entscheiden oder euch am Ende zu entscheiden. Vielleicht ganz kurz, warum ich probiert habe, mich dem anzunähern. Es ist gar nicht so sehr, wie vielleicht frühere Dissertationen, die zu dem Thema erschienen sind, die Faszination für den Sport. Natürlich kann ich mich auch gut für Fußball begeistern, aber das war gar nicht meine primäre Motivation, sondern die Motivation lag eher daran, dass wenn man die Frage des Verhältnisses zwischen Sport und Kartellrecht nicht löst, gefährdet man langfristig die Akzeptanz für das Kartellrecht. Die Entscheidung, die vielleicht einige von euch mitbekommen haben, Ende des letzten Jahres zur Super League vom EuGH ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Jeder kartellrechtliche Eingriff in den Sport weckt in der Öffentlichkeit immer sehr emotionale Reaktionen. Das war in den 90er Jahren hier in Deutschland ganz extrem, ist aber auch jetzt immer noch gegeben. Und jedes Mal, wenn man den Sport durch das Kartellrecht in Anführungszeichen an bestimmten Maßnahmen hindert, untergräbt man in Teilen der Öffentlichkeit die Akzeptanz für das Kartellrecht. Das heißt, ohne eine Lösung dieser Fragestellung gefährden wir langfristig diese öffentliche Akzeptanz für das Kartellrecht und damit eine der wesentlichen Säulen für die soziale Marktwirtschaft, weil wir die soziale Marktwirtschaft nur über das Kartellrecht realisieren können. Diese Problemstellung ist meines Erachtens auch das Dilemma, in dem sich die Wettbewerbsbehörden seit 45 Jahren befinden. Und warum die Fragestellungen ungelöst geblieben sind, weil eben eine Untersagung der bisher existierenden der bisherigen Vermarktungsstrukturen einen gewissen öffentlichen Zorn auslöst und man deswegen versucht, andere Wege zu finden, versucht, Rechtfertigungen zu konstruieren und versucht, Ermessensentscheidungen oder durch Ermessensentscheidungen die bisherigen Strukturen zu legitimieren. Die Besonderheit dieser 45 Jahre Diskussion ist aus meiner Sicht, lässt sich in vier Felder vielleicht zusammengliedern, nämlich erstens, dass diese Problemstellungen nie rechtsvergleichend untersucht wurden. Also jeder fokussiert sich immer auf sein nationales Recht. Das Bundeskartellamt schaut, wie in Deutschland die Vermarktung funktioniert, schaut weder, was in Italien entwickelt wurde, was in Spanien entwickelt wurde, sondern fokussiert sich ganz auf Deutschland. Genauso schauen die Spanier und die Italiener nur sehr wenig, mehr als das Bundeskartellamt, aber sehr wenig in andere Jurisdiktionen. Es gibt also kaum Erkenntnisse darüber, wie lösen die Spanier die Probleme, wie lösen die Italiener die Probleme, wie lösen die Deutschen. Das gibt es bisher eigentlich nicht, trotz 4 Jahrzehnte Diskussion. Darüber hinaus wird ganz selten, und da kommen wir gleich dazu, oder Professor Hören hat es ja gerade schon erwähnt, es gibt verschiedene Stellschrauben, bei denen wir davon ausgehen, dass sie möglicherweise kartellrechtswidrig sind. Ganz selten werden die gemeinsam betrachtet. Eigentlich nie. Und dadurch haben wir immer Entscheidungen, die punktuell eine Stellschraube betrachten, aber nie das Gesamtsystem der Vermarktung betrachten und können dadurch nicht zu einer Lösung kommen. Das Dritte ist diese Konstruktion, die ich erwähnt habe, dass man probiert, Rechtfertigungen zu konstruieren und Ermessensentscheidungen zu treffen, führt zu dem, was Professor Ackermann aus München mal den Mikrokosmos des Sportkartellrechts genannt hat. Man schafft ein Rechtsgebiet, das irgendwie irgendwo neben dem Kartellrecht steht, sehr spezifische Besonderheiten hat, anstatt zu probieren, die Fragestellung sauber kartellrechtlich dogmatisch zu lösen. Und zum Dritten führen mehr als 4 Jahrzehnte Diskussionen naturgemäß zu extremen Widersprüchen und Inkonsistenzen in der Entscheidungspraxis selber, aber auch in der Diskussion, sodass man sich in eine Diskussion verstrickt hat, aus der es faktisch keinen Ausweg gibt. Und diese 4 Problemfelder habe ich probiert, in meiner Dissertation anzugehen. Ich habe probiert, rechtsvergleichend zu arbeiten. Insgesamt sind es 18 Rechtsordnungen geworden, die ich analysiert habe. Ich habe probiert, deswegen auch der lange Titel, alle Stellschrauben der Medien, der Vermarktung zu betrachten und mich streng kartellrechtlich dogmatisch zu orientieren. Ich kann naturgemäß heute zumindest nur einen Einblick geben, vielleicht eine Denkanregung oder eine Diskussionsgrundlage legen. Die zahlreichen Nuancen und Fragestellungen, die sich an der Seitenlinie oder an bestimmten Problemstellungen anbieten, die kann man, glaube ich, nicht abdecken. Aber wir können probieren, so weit wie möglich zu kommen. Und als Einstieg vielleicht das, was Herr Professor Hören zu Beginn erklärt hat. Es gibt insgesamt 4 Elemente, die man bei den bisherigen Vermarktungsmodellen kartellrechtlich aufgreifen kann. Das ist zum einen die Zentralisierung der Vermarktung. Es ist üblich, dass der Sport die Einzelveranstaltungen, die er ausrichtet, nicht auch einzeln vermarktet an die Medienanstalten, sei es klassische Fernsehanstalten oder Streaming-Anbieter, sondern bündelt und zu einem großen Bündel zusammenfasst und dann gemeinsam diese Rechte an einen Erwerber vermarktet. Das ist die erste Kategorie. Die Betonung an einen Erwerber ist die zweite Kategorie. Diese Rechte werden auch häufig exklusiv vermarktet, im Regelfall. Es gibt wenige Ausnahmen davon, zu denen kommen wir noch im Laufe des Vortrags. Das ist die zweite Komponente. Die schneiden kartellrechtlich einen zweiten Erwerber vom Bezug ab und stellen die Rechte nur exklusiv zur Verfügung. Es gibt darüber hinaus die territoriale Beschränkung. Diese zentral und exklusiv vermarkteten Rechte werden im Regelfall nur für das Territorium eines Mitgliedstaats in der Europäischen Union vermarktet. Manchmal gibt es davon Ausnahmen, insbesondere wenn es um Sprachregionen gibt, dann wird Deutschland und Luxemburg zusammengelegt. Aber im größten Teil sind die Rechte territorial beschränkt. Das heißt, sie werden vermarktet für Deutschland, für Frankreich, für Dänemark, aber nicht insgesamt für die Europäische Union. Das ist zum einen kartellrechtswidrig, läuft aber zum anderen auch dem Grundgedanken des Binnenmarktes zuwider, also verschiedenen Grundfreiheiten, und war Gegenstand einer Entscheidung des EuGH. Die vierte Komponente, die immer wichtiger wird, ist die Koppelung. Das habe ich hier probiert mal zu illustrieren durch das Sponsoring-Phänomen. Es gibt, wer zum Beispiel im Fernsehen Großereignisse verfolgt, wird feststellen, dass der Sponsor des Ereignisses, also der Sponsor der Verbände, häufig auch Werbung ausstrahlt im Fernsehen, also bei der Übertragung. Das beruht auf verschiedenen Verträgen zwischen den Verbänden und der Fernsehanstalt, in dem die Fernsehanstalt dem Verband zusichert, dem Sponsor des Ereignisses Sendezeit einzuräumen. Das erfassen wir kartellrechtlich als Koppelungsgeschäft und das nimmt in letzter Zeit immer mehr zu, nicht nur in Bezug auf Sponsoring, sondern auch auf den Vertrieb von zwei verschiedenen Ereignissen, weil man bei der Preisentwicklung an Grenzen stößt und deswegen nach neuen Einnahmequellen sucht. Ich werde in den kommenden Folien auf die Frage der territorialen Beschränkungen und der Koppelung ein bisschen weniger eingehen, sondern mich erstmal auf die Zentralvermarktung und die Exklusivität fokussieren und da insbesondere erstmal mit der Zentralvermarktung einsteigen und dann überleiten. Bevor wir jedoch dazu kommen, vielleicht eine ganz fundamentale Frage, die häufig zumindest von den Kartellrechtlern ausgeklammert wird. Was sind Medienrechte bzw. Sportübertragungsrechte überhaupt und wem gehören sie? Eine ganz entscheidende Frage, weil man erst danach überhaupt die kartellrechtliche Bewertung treffen kann. In Deutschland ist die Rechtsnatur relativ ungeklärt. Man hat zwar so ein paar Pflöcke links und rechts und ein paar Entscheidungen auch vom BGH dazu, aber es gibt immer noch zahlreiche Unwägbarkeiten. Gesichert ist, dass man die Sportübertragungsrechte nicht urheberrechtlich begründen kann, sondern nur über andere Rechtspositionen. Warum nicht urheberrechtlich? Der Sport oder der sportliche Wettbewerb ist im Grundsatz kein urheberrechtlich schutzfähiges Werk im Sinne des Paragraphen 2 Urhebergesetz. Um schutzfähig zu sein, müsste der Sport in irgendeiner Form einen geistigen Inhalt, eine geistige Schöpfung zum Ausdruck bringen. Das ist beim Sport im Regelfall nicht gegeben. Davon Gibt es vielleicht Ausnahmen, wenn man choreografierte Sportarten hat, wie im Pferdesport oder im Kunstschwimmen oder im Wrestling? Aber grundsätzlich gibt es das nicht und es ist auch konsequent. Wenn man sich überlegt, und da bietet sich vielleicht die Handball-EM an, dass bestimmte Spielzüge auf einmal urheberrechtlich geschützt sind, entspricht das nicht dem Zweck des Urheberrechts und der Zielsetzung, sondern da gibt es ein wettbewerbsrechtliches Freihaltebedürfnis. Andernfalls könnte, um dieses Handballbeispiel zu bemühen, der Kemper-Trick von jemand anderem als Bernhard Kemper wahrscheinlich gar nicht durchgeführt werden, ohne dass er da in irgendeiner Form urheberrechtlich die Möglichkeit zugestanden bekommen hat. Es gibt dann immer die Versuchung, das Urheberrecht analog heranzuziehen. Auch das lässt sich eigentlich nicht vertreten, weil der Gesetzgeber unter Berücksichtigung dieses wettbewerbsrechtlichen Freihaltebedürfnisses den Urheberrechtsschutz für Sportveranstaltungen ausdrücklich abgelehnt hat und deswegen keine planwidrige Regelungslücke besteht. Auf was man stattdessen zugreift, und das ist hier links dargestellt, ist so ein Konglomerat an verschiedenen Rechtspositionen, relativ unumstritten oder als gesichert, dass eine dieser Rechtspositionen das Hausrecht ist. Also man kann über das Hausrecht die Aufnahme einer Sportveranstaltung untersagen. Es gibt dann eine größere Diskussion darüber, ob es lauterkeitsrechtliche, also UWG-Ansprüche gibt. Da wird im Regelfall auf die Generalklausel des Paragraphen 3 UWG verwiesen. Aus meiner Sicht gibt es daneben noch die Möglichkeit des Behinderungsmissbrauchs, Paragraph 3 und Paragraph 4, Nummer 4 UWG. Beide ermöglichen Anspruch aus meiner Sicht. Als dritte Kategorie gibt es das Deliktsrecht. Paragraph 823.1 ist subsidiär, aber Paragraph 823.2 und 826 BGB würden wahrscheinlich auch noch eine Rechtsposition begründen. Von dieser Rechtsnatur ausgehend wird dann die Inhaberschaft der Sportübertragungsrechte bestimmt, zumindest vermutet man das. Tatsächlich ist das gar nicht der Fall, sondern wenn man sich die Entscheidungen, die es in Deutschland zu dieser Fragestellung gibt, anschaut, abstrahiert die Rechtsprechung und auch das Bundeskartellamt und weite Teile der Literatur die Frage, wer Inhaber der Sportübertragungsrechte ist, von der Rechtsnatur. Man stützt sich auf so einen formelhaften Ansatz und bestimmt den Rechtsinhaber damit, wer organisatorisch und finanziell verantwortlich ist, und das Risiko trägt für die Veranstaltung, dem sollen die Sportübertragungsrechte zustehen. Zumindest aus meiner Perspektive ist das zivilrechtlich nicht vertretbar. Rechtsinhaber ist immer derjenige, der Inhaber des Anspruchs ist. Nämlich Inhaber des Hausrechts, Inhaber des UWG-Anspruches, Inhaber des deliktsrechtlichen Anspruches. Derjenige, der diese Rechtsposition geltend machen kann, hat auch die Inhaberschaft der Sportübertragungsrechte inne. Deswegen von mir, dass das Konstrukt als normbezogener Ansatz definiert. Wenn man sich das betrachtet und die Rechtsnatur oder die Rechtsansprüche sich anschaut, dann kommt man dazu, dass aus dem Hausrecht zumindest der Eigentümer, der Besitzer, manchmal auch der Besitzer und der Eigentümer Inhaber der Sportübertragungsrechte sind. Und daneben alle Beteiligten einer Sportveranstaltung, die werbend tätig sind, also denen ein Sponsoringrecht zugestanden wird. Das ist eine Neuerung im Vergleich zu dem, was die Diskussion bisher annimmt. Die Diskussion bisher geht davon aus, warten Sie mal, ich gehe noch mal zurück. Die bisherige Diskussion nimmt die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche und die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche werden als konkretisiert durch Schadensersatz, Unterlassungsansprüche, die jedem Mitbewerber zustehen. Diese Mitbewerberstellung die das UWG als Anspruchsinhaber dann definiert, reduziert die bisherige Diskussion auf das Verhältnis zwischen Fernsehen und Sport auf die Besucher der Sportstätten. Das heißt, sie haben die Wahl als Endkunde entweder der Sportveranstaltung live im Stadion beizuwohnen oder sie im Fernsehen zu verfolgen. Die Diskussion nimmt an, dass darin das Wettbewerbsverhältnis zwischen Fernsehen und Sport besteht, nämlich um den Wettbewerb um den Endkunden, ob er sich jetzt dazu entscheidet, ins Stadion zu gehen oder im Fernsehen die Veranstaltung zu verfolgen. Dadurch kommt man zu einem Gleichlauf mit der hausrechtlichen Position, nämlich derjenige, der das Stadion, dem das Stadion entweder der Eigentümer des Stadions ist oder Besitzer des Stadions ist, dem steht dann auch der UWG-Anspruch zu. Und damit kommt der bisherige Ansatz dazu, dass Heimmannschaften Inhaber der Sportübertragungsrechte sind. Ich würde das anders sehen. Ich glaube, dass dieser Ansatzpunkt des Wettbewerbsverhältnisses zwischen um den Endkunden der falsche und längst überholte Anknüpfungspunkt ist. Um was das Fernsehen und der Sport konkurriert, sind um Werbe und werbende Unternehmen. Man konkurriert darum, ob Werbung im Fernsehen geschaltet wird oder Werbung auf der Brust auf dem Trikot gezeigt wird oder auf der Bande im Stadion. Das ist das Wettbewerbsverhältnis, das meines Erachtens zugrunde gelegt wird. Und wenn man das zugrunde legt, kommt man dazu, dass all die Akteure im Sport, denen Werbung zugestanden wird, ihnen auch Anspruchsinhaber nach einer lauterkeitsrechtlichen Rechtsposition sind. Insgesamt führt das dazu, dass man eine Vervielfachung der Rechtsinhaber hat. Man hat neben den Heimmannschaften, die Werbung auf der Brust ihres Trikots zeigen, auch die Gastmannschaften. Man hat die Eigentümerbesitzer im Stadion, des Stadions, die auf den Banden Werbung zeigen, die teilweise die Stadien nach Sponsoren benennen. Man hat den Verband, der den Ball vermarktet. Man hat den Verband, der die Schiedsrichter stellt und auf deren Trikots Werbung gezeigt wird. Und man hat die Sportler selber, die teilweise Rechte haben, zum Beispiel Sponsoren auf ihren Fußballschuhen zu zeigen. All diese Akteure sind in irgendeiner Form nach dem Lauterkeitsrecht Anspruchsinhaber und deswegen auch Inhaber der Sportübertragungsrechte. Verwaltbar sind diese riesigen Konglomerate an Inhabern durch die zivilrechtlichen Regelungen der Bruchteilsgemeinschaft. Und wenn Sie das zusammenlegen, ändert das jetzt erstmal, wir kommen dann noch zu dem Unterschied zwischen den beiden Ansätzen später, gar nicht so viel. Sie haben auf jeden Fall, wenn Sie die Rechte aller Bundesligaspiele zusammenlegen und zentral vermarkten, verschiedene Bruchteilsgemeinschaften. Nach dem formelhaften bisherigen Ansatz legen die Heimmannschaften alle Spiele zusammen. Nach dem Ansatz, dem ich folge, legen sie aus riesigen Konglomeraten verschiedene Rechtspositionen zusammen. In jedem Fall bündeln sie Rechte unterschiedlicher Rechtsinhaber zu einem großen Paket und vermarkten das dann an die Medienrechte. Diese Bündelung kann man jetzt kartellrechtlich fassen, probieren zu fassen. Was hier aufgelistet ist, sind die Tatbestandsvoraussetzungen des Artikel 101 AUV oder Paragraph 1 GWB. Um ein Kartell anzunehmen, braucht man erstmal eine Unternehmens- und Unternehmensvereinigung. Das ist hier gegeben. Da gab es zwar immer mal wieder Zweifel, aber wir setzen voraus, dass es gegeben ist. Man braucht einen Koordinationstatbestand. Das ist entweder eine Vereinbarung oder ein Beschluss. Auch das gibt es hier, weil die Zentralvermarktung, also die Zusammenlegung dieser Rechte zu einem Bündel, kartellrechtlich umgesetzt wird, Entschuldigung, umgesetzt wird in der Satzung und in Verträgen. Und man braucht eine Wettbewerbsbeschränkung. Das hat das Bundeskartellamt so erstmals 1994 angenommen. Das Bundeskartellamt ist davon ausgegangen, dass durch die Zentralvermarktung der Preis- und Konditionenwettbewerb zwischen den individuellen Rechtsinhabern ausgeschlossen wird und deswegen eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Diese Wettbewerbsbeschränkung kann man grundsätzlich rechtfertigen, wenn man bestimmte Konstellationen an Tatbestandsrestriktionen hat oder die Wettbewerbsbeschränkung nicht spürbar ist. Man kann sie auch freistellen. Dafür braucht man Effizienzgewinn, eine Verbraucherbeteiligung. Also die Wettbewerbsbeschränkung muss zu einem Effizienzgewinn führen. In irgendeiner Form muss der Verbraucher an diesem Effizienzgewinn beteiligt sein. Die Wettbewerbsbeschränkung muss unerlässlich sein für diesen Effizienzgewinn und der Restwettbewerb darf nicht ausgeschlossen sein. Und zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze, obwohl es eine Wettbewerbsbeschränkung ist, aus Ermessensgründen nicht weiter zu verfolgen. Wenn man diese Grundsätze zugrunde legt, ohne ins Detail zu gehen, ist die Zentralvermarktung erstmal relativ offensichtlich kartellrechtswidrig. Sie stellt ein Kartell dar und beschränkt den Preis- und Konditionenwettbewerb. Wie ist das, also zumindest in Deutschland, wie ist das, wenn man in die anderen Mitgliedstaaten schaut? Und in den anderen Mitgliedstaaten, da gibt es eine Besonderheit, nämlich Artikel 345 AUV. All das, was ich an Rechtsnatur und Rechtsinhaberschaft erklärt habe, gilt erstmal nur für das deutsche Recht. Artikel 345 AUV sagt, dass die europäischen Verträge die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt lassen. Artikel 345 AUV führt also zu einer zu einem Harmonisierungsverbot. Das heißt, die Europäische Kommission kann selbst die Rechtsnatur und Rechtsinhaberschaft der Medienrechte nicht definieren und vorgeben. Und wie das häufig so ist, aufgrund dieser Harmonisierung und der unterschiedlichen Rechtstraditionen, definieren die Mitgliedstaaten die Rechtsinhaberschaft zumindest auch unterschiedlich. Das heißt, wenn wir in Deutschland davon ausgehen, dass wir da so eine Bruchteilsgemeinschaft haben mit zahlreichen Akteuren, ist das nicht der Fall in allen Mitgliedstaaten. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. In Frankreich gibt es ein Sportgesetz, beziehungsweise in allen vier Ländern gibt es ein Sportgesetz. Das ist Frankreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. All diese Länder definieren die Sportverbände als alleinige Inhaber des Rechts, der Medienrechte. Im Unterschied zum deutschen Recht ist also ein Akteur, nämlich der Sportverband, übertragen auf Deutschland wäre das der DFB oder die DFL, Inhaber aller Medienrechte, die im Fußball ausgetragen werden. Während wir für jedes Fußballspiel eine Bruchteilsgemeinschaft haben und deswegen die Medienrechte einer schier unzählbaren Anzahl an Inhabern zustehen. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied oder die zweite Kategorie an Mitgliedstaaten ist Italien, Dänemark und Spanien. Die sehen das mit der Inhaberschaft ein bisschen differenzierter. Was die aber machen, ist, sie haben so eine Art Verarbeitungsklausel, Veranstalterklausel, sowas wie wir, glaube ich, 950 BGB haben oder dem 81 Urhebergesetz, der vorher auf der Folie auftauchte. Also sie gehen zwar davon aus, dass die Inhaberschaft vielleicht auch den Heimmannschaften zusteht oder mal den Gastmannschaften, aber im Endeffekt der Verband die Vermarktung oder für die Vermarktung verantwortlich zeichnet. Das Ergebnis ist genau das gleiche. Sie haben einen einzelnen Akteur, der alle Medienrechte zusammen vermarktet. Und wenn man jetzt zurückdenkt, ich gehe vielleicht nochmal zurück auf diese Folie, mit der ich probiert habe, das für das deutsche Recht einmal kurz zu subsumieren. Die Position 2 setzte eine Koordination voraus. Das heißt, ein Beschluss oder eine Vereinbarung von mindestens zwei Unternehmen, die sich absprechen darüber, wie Medienrechte vermarktet werden. Wenn man jetzt nur einen Akteur hat, nämlich den Fußballverband, dem alle Medienrechte zustehen, haben sie schon keinen Koordinationstatbestand mehr. Das heißt, sie fallen aus dem Kartellverbot raus, obwohl sie in beiden Konstellationen, in Deutschland und in den ganzen Mitgliedstaaten, die ich aufgezählt habe, die Medienrechte in einem Bündel vermarkten, kommt das Kartellrecht zu unterschiedlichen Ergebnissen. In Deutschland ist es ein Kartell, in Frankreich ist es kein Kartell. Und zurückzuführen ist das alleine auf die Konstellation, dass sie Medienrecht, dass sie die Rechtsinhaberschaft unterschiedlich definieren. Die Konsequenz ist relativ weitreichend, wenn Sie sich überlegen, dass all diese Sportarten, seien sie national organisiert, im Wettbewerb miteinander wiederum stehen. Wenn Sie von der Champions League ausgehen oder vom UEFA Cup oder sonstiges, dann stehen französische Mannschaften mit deutschen Mannschaften im Wettbewerb, unterliegen aber unterschiedlichen kartellrechtlichen Bedingungen. Das ist eigentlich das, was wir in der Europäischen Kommission nicht haben wollten. Wir wollten, dass der Binnenmarkt den gleichen rechtlichen Bedingungen unterliegt. Und wenn Sie einen solchen unterschiedliche Kriterien haben, dann sollten Sie zumindest aus europarechtlichen Erwägungen probieren, diese anzugleichen. Wie lassen sich die angleichen? Das ist die große Frage. Und so. Die Frage ist, gibt es überhaupt eine Wettbewerbsbeschränkung, wenn Sie in Deutschland diese Medienrechte von unterschiedlichen Rechtsinhabern zusammenlegen? Da hat 2016 die Monopolkommission interveniert. Die Monopolkommission, für alle, die sich kartellrechtlich nicht ganz auskennen, ist eine Institution in Deutschland, die Impulse setzt für das Wettbewerbsrecht, keine Entscheidungsgewalt hat, sondern sich mit allgemeinen politischen Themen auseinandersetzt, aber auch mit der Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts und diese bewertet und für die Politik Impulse setzt. Und die Monopolkommission hat zwar dieses Problem nicht wirklich erkannt, dass man divergierende kartellrechtliche Maßstäbe innerhalb eines gemeinsamen Binnenmarkts hat, aber durchaus kritisch sich mit dem Bundeskartellamt auseinandergesetzt, nämlich darauf hingewiesen, dass das Bundeskartellamt trotz 40-jähriger Diskussion eigentlich nie nachgewiesen hat, ob es eine Wettbewerbsbeschränkung gibt, sondern sich immer darauf zurückzieht, dass man 1994 festgestellt hat oder behauptet hätte, dass es eine Beschränkung des Preis- und Konditionswettbewerbs zwischen den individuellen Rechtsinhabern gäbe und daraus eine Wettbewerbsbeschränkung folgen würde. Diese Kritik ist bisher verhallt. Wenn man sie aber weiter verfolgt, ist einer der ganz wesentlichen kartellrechtlichen Grundlagen, dass man für eine Wettbewerbsbeschränkung die Frage betrachtet, wie würde der Wettbewerb aussehen ohne Koordinationsmaßnahme, also ohne die Bündelung in diesem Fall? Und wie würde die Wettbewerbsbeschränkung oder wie sieht der Wettbewerb aus mit der Bündelung? Beide Konstellationen vergleicht man und man nennt diesen Vergleich dann kontrafaktische Analyse. Diese kontrafaktische Analyse gibt es nicht in Deutschland. Es gibt bestimmte historische Gründe, warum die nie durchgeführt wurde. Einer der Gründe ist, dass Deutschland traditionell seit 1965 Medienrechte oder der deutsche Sport bündelt und zentral vermarktet, sodass es an Erfahrungssätzen fehlt, wie man dieses kontrafaktische Gegenteil zur Zentralvermarktung überhaupt bewertet. Man kann sich aber die Mühe machen, ins europäische Ausland zu schauen, und da gibt es durchaus Konstellationen, in denen wurden die Medienrechte mal individuell vermarktet, sodass man dann auf der Grundlage dieser Erfahrung kontrafaktisches Gegenteil bilden kann. Wenn man sich die zwei Kritikpunkte anschaut, nämlich die Zentralvermarktung führt dazu, dass man ein Preiskartell hat, das heißt, alle Rechtsinhaber sich über den Preis absprechen und dann einheitlich den Preis festsetzen gegenüber den Fernsehsendern und dadurch es zu dieser extremen Einnahmesteigerung kommt. Und jetzt das kontrafaktisch analysiert, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich nach Italien und nach Spanien zu schauen. In beiden Ländern wurden die Medienrechte, zumindest im Fußball, zeitweise individuell vermarktet. Das heißt, jeder Verein hat einzeln die Medienrechte den Fernsehanstalten verkauft und damit diese angebliche Wettbewerbsbeschränkung, die es geben soll, aufgehoben. Wenn man sich die Entwicklung der Preise in Italien und Spanien anschaut und vergleicht mit dem, was in Deutschland im gleichen Zeitraum aufgerufen wurden als Medienpreise, bekommt man, zumindest ich, bekomme da einige Zweifel, ob tatsächlich die Zentralvermarktung zu einer Steigerung des Preiskartells führt oder der Preise führt. Sie sehen die ungefähr gleiche Entwicklung in Spanien und Italien während dieser Zeitpunkte der Individualvermarktung, wenn nicht sogar stärkere Entwicklung. Das Ganze kann man sich jetzt noch oder kann man noch weiter aufbohren, indem man sich anschaut, wie haben sich die Preise entwickelt zu den Zeiten, als in Italien und Spanien man von der Zentralvermarktung auf diese individuelle Vermarktung umgeschwenkt ist. Und wenn Sie da insbesondere die linke Seite sich anschauen, also die linke Seite der beiden Graphen, da wo 220 und 41 steht, 220 und 41 sind die Einnahmen, die in Italien und Spanien unter der Zentralvermarktung erwirtschaftet wurden. Die blauen darauf folgenden Zahlen sind die Zahlen, die dann während der Individualvermarktung erwirtschaftet wurden, insgesamt für alle Rechtsinhaber. Und Sie sehen extreme Preissprünge. Die sind so extrem, dass sie auch nicht vergleichbar sind mit dem, was unter der Zentralvermarktung zu sehen ist. Das sieht man dann im zweiten Teil, nämlich der Umstellung von der Individualvermarktung auf die Zentralvermarktung. Da sind die Preissprünge wesentlich geringer, als man bei dem sieht, wenn von der Zentralvermarktung auf die Individualvermarktung umgeschwenkt wird. Man kann auf der Grundlage dieser Daten durchaus zweifeln, ob jetzt der Beweis erbracht wird, dass die Zentralvermarktung tatsächlich zu gesteigerten Preisen führt und dem eine Preisabsprache zwischen den Rechtsinhabern zugrunde liegt. Ich würde sagen, dass der Beweis zumindest wackelt. Man kann sich jetzt auf den Grundsatz zurückziehen, dass das Kartellrecht ein Gefährdungstatbestand ist, also so wie im Strafrecht allein die Gefährdung ausreicht und man deswegen weiterhin von einer Wettbewerbsbeschränkung ausgeht. Das würde ich dogmatisch bezweifeln, dass das noch geht. Wenn Sie 45 Jahre sich mit diesem Thema auseinandersetzen und keine klare Linie finden und keinen klaren Beweis beibringen können, dass etwas ein Preiskartell darstellt, dann ist zumindest der Zweifel oder der Gegenbeweis zu berücksichtigen, sodass meines Erachtens der Vorwurf des Preiskartells entkräftbar ist und die Zentralvermarktung diesem Vorwurf eigentlich nicht entgegengesetzt werden kann. Der zweite Vorwurf ist das Konditionenkartell. Das bedeutet, dass die Rechtsinhaber sich alle darüber verständigen, zu welchen Konditionen werden die Medienrechte vermarktet. Die werden nicht mehr individuell mit jedem Rechtsinhaber ausgehandelt, sondern nur noch einmal. Das erfasst das Kartellrecht auch als wettbewerbsbeschränkend. Und der Vorwurf bei der Zentralvermarktung bezieht sich darauf, und da kommen wir auf das zweite Element der Vermarktungsmodelle zurück, dass alle Rechtsinhaber zustimmen, dass diese Rechte exklusiv vermarktet werden. Und darin ein Kartellrechtsvorwurf in Form des Konditionenkartells liegt. Jetzt kann man sich fragen, ob das so zutreffend ist und ob allein die Zentralvermarktung dazu führt, dass man insgesamt alle Medienrechte exklusiv vermarktet. Da muss man ein bisschen zurückgehen in die 80er Jahre. In den 80er Jahren hat der EuGH mal entschieden, dass die Exklusivität gar nicht so sehr zu Wettbewerbsbeschränkungen führt, beziehungsweise in bestimmten Konstellationen gerechtfertigt sein kann. Das hat er entschieden zu Filmrechten und zu den von Herrn Professor Hören erwähnten territorialen Beschränkungen. Grundsätzlich ist diese Aussage vielleicht richtig in bestimmten Konstellationen, aber wenn man sich wieder die Dogmatik des Artikel 101 anschaut, kann man davon ausgehen, dass erstmal primär eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Wie ich einführend gesagt habe, schließen Sie einen zweiten vom Bezug der Medienrechte aus und das ist erstmal wettbewerbsbeschränkend. Wenn sich dennoch diese Aussage, die ich hier abgedruckt habe, vom EuGH vor Augen führt, dann fragt man sich, wie die vereinbar ist mit der grundsätzlichen Wettbewerbsbeschränkung. Und das sind die sogenannten Tatbestandsrestriktionen. In bestimmten Konstellationen geht man davon aus, dass die Wertung, dass etwas eine Wettbewerbsbeschränkung ist, nicht übertragbar ist oder beziehungsweise fehlgeleitet ist und man deswegen den Tatbestand der Wettbewerbsbeschränkung reduzieren muss. Eine der Theorien, die es dafür gibt, ist die sogenannte Markterschließungsdoktrin. Heißt, man kommt erst durch die Wettbewerbsbeschränkung dazu, sich überhaupt eine Nachfrage und damit einen Markt zu erschließen. Es gibt dafür eine relativ einfache oder ein relativ einfaches Beispiel, das läuft unter einem anderen Begriff, nämlich die Arbeitsgemeinschaft. Das kennt der ein oder andere, wenn er bei der Autobahn die Schilder sieht für Autobahn, Arbeiten, die durchgeführt werden oder Renovierungen. Da steht meistens Arge drauf. Das hat den Hintergrund, dass die Arbeiten an Autobahnen so umfangreich sind, dass nicht ein einzelnes Unternehmen diese Arbeiten durchführen kann, sondern man sich zusammenschließt. Mehrere Unternehmen schließen sich zusammen und bilden ein Konglomerat und bieten dann an, die Autobahn zu renovieren. Auch das ist an sich wettbewerbsbeschränkend, aber dadurch, dass einer alleine es nicht schaffen könnte, geht man davon aus, dass eigentlich diese Wettbewerbsbeschränkung einen pro-kompetitiven Vorteil birgt, nämlich dass man überhaupt eine Möglichkeit hat, die Autobahn zu renovieren. Genauso ist das bei der Exklusivität. Wenn Sie nicht exklusiv vermarkten, dann fragt wahrscheinlich auch keine Fernsehanstalt diese Medienrechte nach, weil die Fernsehanstalt ein Interesse an der Exklusivität hat. Jede Fernsehanstalt möchte exklusiv die Veranstaltungen übertragen, damit sie die größte Quote erhält, damit die größten Werbeeinnahmen generiert. Und nur wenn sie diese Exklusivität gewährt bekommt, fragt sie auch die Medienrechte nach. Das ist bisher die Theorie. Auch daran habe ich meine Zweifel, ob das so zutreffend ist. Warum ist das so? Wir haben verschiedene Konstellationen, in denen sie Medienrechte hatten, die nicht exklusiv vermarktet wurden. Das hatten sie sowohl im Free TV als auch im Pay TV. Im Free TV, die Älteren unter den Zuhörern erinnern sich vielleicht daran, gab es immer wieder Parallelübertragungen zwischen den öffentlich-rechtlichen, deutschen öffentlich-rechtlichen und Eurosport. Wir haben ganz häufig die Tour de France auf einem der beiden schauen können oder Olympia auf einer der beiden. Das hat aber historische Gründe, weil ARD und ZDF irgendwann mal mit Eurosport verbündet waren, beziehungsweise an der beteiligt waren. Es gab verschiedene Konstellationen, in denen Rechte über größere Zusammenschlüsse von Fernsehanstalten eingekauft wurden, in denen auch Eurosport beteiligt waren. Und deswegen man sich diese Rechte in irgendeiner Form teilen musste und das parallel machen, parallel ausstrahlen musste. Das führt aber nicht dazu, dass man die grundsätzliche Rechtfertigung der Exklusivität in Frage stellen muss. Für das Free TV ist die Exklusivität überlebenswichtig. Wenn Sie die nicht haben, sondern auf ARD ein Ereignis übertragen und gleichzeitig auf RTL übertragen, dann Behrend, oder dann gibt einer der Fernsehanstalten einen Joker auf, also den Joker im Wettbewerb, die Exklusivität, und kann nicht die vergleichbare Quote generieren, weil sich die Quote wahrscheinlich aufteilt auf beide. Und kann ich die gleichen Werbeeinkünfte generieren? Anders ist das im Pay-TV. Im Pay-TV gibt es den Preis als zusätzliches Kriterium. Im Free-TV zeigen Sie das kostenlos. Ihnen dürfte im Wesentlichen egal sein, ob Sie jetzt ARD oder RTL anschalten, wenn beide das gleiche Ereignis übertragen. Im Pay-TV würden Sie ganz genau darauf achten, weil Sie müssten ja einen Preis dafür zahlen. Um dieses Ereignis zu verfolgen, zahlen Sie ein Abonnement und Sie schauen sich ganz genau an, wie hoch sind die Abonnementkosten. Indem Sie sich das anschauen, ermöglicht es dem Betreiber des Pay-TVs aber auch, sich über den Preis zu profilieren gegenüber anderen Angeboten. Man kann den Preis herabsetzen, man kann bestimmte längere, kürzere Abonnementstrukturen aufbauen. Das heißt, im Unterschied zu einem Free-TV-Betreiber wie ARD oder RTL kann sich ein Pay-TV-Betreiber gegenüber einem anderen Pay-TV-Anbieter abgrenzen und ihnen ein zusätzliches Differenzierungskriterium geben. Ihnen könnte es vielleicht egal sein, ob das Ereignis auf Sky und auf DAZN gleichzeitig parallel übertragen wird. Würden sich danach richten, wie viel ist der Preis bei dem einen, wie viel ist der Preis bei dem anderen und danach auswählen. Durch diese Preisdifferenzierung, die Pay-TV-Kanäle ermöglicht oder möglich ist, besteht aber nicht das Erfordernis, zwingend exklusiv zu übertragen. Sie können theoretisch parallel übertragen. Und die Frage, ob die Wettbewerbsbeschränkung in irgendeiner Form gerechtfertigt ist, ist zu verneinen. Wenn man dafür, ganz lange gab es für diese Theorie gar keinen Beweis. Man konnte nicht nachweisen, dass der Wettbewerb zwischen Pay-TV-Anbietern funktioniert, alleine über den Preis, bis die italienische Fußballliga es mal probiert hat. Und die italienische Fußballliga hat es immerhin über 10 Jahre geschafft, den größten Teil der Medienrechte oder der Ereignisse parallel übertragen zu lassen. Da gab es, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, Mediaset. Mediaset war einer der Sender von Berlusconi und parallel gab es Sky, eine Tochtergesellschaft der deutschen Sky, oder eine Schwestergesellschaft der deutschen Sky. Und beide haben gut 3 Viertel der Rechte oder der Ereignisse parallel übertragen. Und sie haben sich allein über den Preis differenziert. Und der Wettbewerb hat funktioniert. Über 10 Jahre knapp. Was aus meiner Sicht belegt, dass man grundsätzlich die Exklusivität im Pay-TV auflösen könnte und nur im Free-TV fortbehalten kann. Wenn man sich nun dieses Ergebnis anschaut, was hat das für eine Bedeutung für die Frage, ob die Zentralvermarktung ein Kartell darstellt oder nicht? Dafür muss man, wie ich einführend gesagt habe, das kontrafaktische Gegenteil bilden, also die Individualvermarktung anschauen. Und die Individualvermarktung unter dem Blickwinkel anschauen, ob dort auch exklusiv vermarktet wird. Und ob diese Exklusivvermarktung spürbar ist oder ob diese Exklusivvermarktung kartellrechtswidrig ist oder nicht. Sollte bei der Individualvermarktung die Exklusivvermarktung auch kartellrechtswidrig sein, unter der Annahme des kontrafaktischen Gegenteils, führt die Zentralvermarktung nicht zu einer eigenständigen Wettbewerbsbeschränkung und ist damit auch nicht wettbewerbsbeschränkend bzw. kartellrechtswidrig. Diese Analyse, wie ich einführend gesagt habe, ist zumindest in Deutschland bisher völlig unterblieben und sie übersieht dadurch eine der grundlegenden kartellrechtlichen Theorien. Im Kartellrecht setzt man die Spürbarkeit voraus. Das ist eine der Tatbestandsrestriktionen. Man verfolgt nicht jeden Kartellverstoß, sondern man sagt, der muss in irgendeiner Form eine Auswirkung auf den Markt haben. Und erst dann ist er kartellrechtswidrig. Andernfalls verfolgen wir den Kartellverstoß nicht weiter. Wenn Sie nun mehrere Rechtsinhaber haben, die alle ihre Medienrechte an Medienanstalten verkaufen, dann können Sie sagen, Sie haben ganz viele Verträge und jeder dieser Verträge für sich genommen ist aber nicht spürbar, weil er nur eine geringe Marktanteil abdeckt und es ist ja nur ein Vertrag von 18 Bundesligisten und deswegen ist die Individualvermarktung nicht spürbar und Sie, selbst wenn Sie eine Wettbewerbsbeschränkung hätten, dann würde das nicht kartellrechtswidrig sein. Nach dieser Annahme würden Sie dazu zum Ergebnis kommen, dass die Zentralvermarktung dadurch, dass sie dieses Bündel ist und alle Medienrechte exklusiv erworben werden, durchaus zu einem Kartell erwächst. Theorie übersieht aber eine der Kartellrecht oder diese Annahme übersieht eine der kartellrechtlichen Theorien, nämlich die sogenannte Bündeltheorie. Und die Bündeltheorie ist eine Ausnahme dieses Spürbarkeitsgrundsatzes. Ich habe das mal probiert, für die Münsteraner aufzuzeigen auf der Grundlage
Hilf mir.
der EuGH oder der Entscheidung, die mit denen der EuGH die Bündeltheorie entwickelt hat. Der EuGH hat gesagt, also wenn Sie einen Bieranbieter haben, ich habe leider nie getrunken, aber also ich habe gehört, dass Pinkus zumindest irgendetwas sei in Münster.
Nein,
Angenommen, also bin ich erleichtert. Also angenommen, Pinkus würde jede Kneipe in Münster beliefern mit Bier und das exklusiv. Die bekommen in allen diesen Kneipen nur Pinkusbier. Dann wäre jeder Vertrag einzeln, also der Vertrag zwischen Pinkus und Gleis 22 über die Bierlieferung, die exklusive Bierlieferung, wäre für sich genommen nicht spürbar. Sie würden keinen kartellrechtlichen Angriff gegen die Exklusivität haben, die Pinkus gegenüber Veltins und Krombacher und sonst was durchsetzt. Der EuGH hat dann entschieden, dass man das nicht so isoliert betrachten kann, sondern man muss sich das gesamte Vertragsbündel von Pinkus anschauen. Sonst könnte Pinkus das einfach umgehen, indem es zahlreiche Einzelverträge bildet und nicht mehr einen großen Vertrag bildet. Das ist die sogenannte Bündeltheorie. Man schaut nicht auf den Einzelvertrag, sondern schaut auf den Einzelvertrag und zusätzlich auf die Parallelverträge. Wenn Pinkus zu einem gewissen Grad ausreichende Parallelverträge hat, dass er Wettbewerb verhindert, dann sind alle diese Einzelverträge für sich genommen auch spürbar. Und genau den gleichen Effekt haben Sie beim Sport bei der Individualvermarktung. Warum ist das so? Das hatte ich ja erwähnt, dass die Fernsehanstalten alle exklusiv erwerben wollen. Selbst wenn sie individuell vermarkten, also jeder Rechtsinhaber für sich genommen einzeln vermarktet, wird ein oder zwei Fernsehanstalten probieren, sich ein größtmögliches Quorum an Verträgen zu sichern. Es wird sich aufteilen auf ein, zwei große Fernsehanstalten, die dann von 60 bis 70% oder von 40 bis 30% der Rechte sich sichern und das exklusiv machen werden. Mal so genau die gleiche Konstellation wie das fiktionale Beispiel von Pinkus. Hätten Sie bei Sky die Bayern, Frankfurt, Dortmund und Leipzig die Medienrechte abkaufen. Und deswegen haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Individualvermarktung auch eine kartellrechtswidrige Konstellation, nämlich dass die Exklusivität auch bei der Individualvermarktung kartellrechtlich verfolgbar ist. Wenn dem so ist, dann führt die Zentralvermarktung nicht zu einer eigenständigen Wettbewerbsbeschränkung. Sie ist kein Konditionenkartell und damit haben Sie auch den zweiten Vorwurf gegen die Zentralvermarktung entkräftet. Sie würden die Exklusivität, so wie ich das dargestellt habe, dass sie im Pay-TV wahrscheinlich nicht gerechtfertigt ist, im Free-TV gerechtfertigt ist, separat verfolgen, aber unabhängig davon, ob die Medienrechte darüber hinaus gebündelt oder individuell vermarktet werden. Würden egal, ob einzelne Rechtsinhaber die vermarkten oder nur ein Rechtsinhaber oder ein Verband alle Medienrechte aller Rechtsinhaber vermarktet, die Exklusivität verfolgen, aber nicht mehr nur bei der einen Konstellation. Wenn die Zentralvermarktung tatsächlich nicht diesen kartellrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt ist, dann kommt man im Binnenmarkt, damit komme ich einführend wieder zu dieser Fragestellung, wer ist Rechtsinhaber, zu einem Gleichlauf. Wie ich einführend gesagt habe, haben Sie in Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Italien, Spanien und so weiter einen Rechtsinhaber, nämlich den Verband, während Sie in Deutschland eine andere Konstellation haben. In den anderen Mitgliedstaaten ist die Zentralvermarktung kartellrechtlich nicht verfolgbar, weil sie keine Koordination haben zwischen mehreren Inhabern. Und in Deutschland ist sie auch nicht verfolgbar, weil sie keine Wettbewerbsbeschränkung bewirkt, sodass sie zu einer gleichen Ausgangslage kommt und im ganzen Binnenmarkt die kartellrechtlichen Probleme einheitlich lösen können. Nur die Frage, wie kann man dieses Ergebnis innerhalb der europäischen Wettbewerbsbehörden in irgendeiner Form durchsetzen? Die Problemstellung, vor der man steht, ist, dass es erstens kein Bewusstsein für die Problemstellung an sich gibt und die Lösung, so ein bisschen, die ich gefunden habe, der 45-jährigen Diskussion und Entscheidungspraxis entgegenläuft. Selbst wenn man annimmt, dass sie dogmatisch, ökonomisch richtig ist, wird es relativ schwierig sein, sie durchzusetzen, wenn man 45 Jahre Case Law hat, die dem entgegensteht. Aufgrund dieser Schwierigkeiten glaube ich, dass man einen Wechsel braucht und man muss einen Impuls setzen, mit dem Vorgaben gegeben werden, wie in Zukunft mit der Problemstellung des Sports, insbesondere bei der Vermarktung der Medienrechte, umzugehen ist. Man könnte das auf drei Arten erreichen. Die erste Art ist, man kann eine Entscheidung der Europäischen Kommission herbeiführen, die diese Grundsätze als ausgibt und erläutert in der Entscheidung, kann dann hoffen, dass die die nationalen Wettbewerbsbehörden sich danach richten. Ich bin da äußerst skeptisch, was diesen Ansatz anbelangt, weil dieser Ansatz hat ja bisher schon nicht funktioniert. Wir haben 45 Jahre Entscheidungen, jedes Jahr eine Entscheidung. Alle sind in irgendeiner Form widersprüchlich. Jeder setzt andere Schwerpunkte, jeder untersucht anderes und jeder kommt auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die zweite Option, die Sie haben, ist, das macht die Europäische Kommission zuweilen im Kartellrecht. Sie erlassen Leitlinien, in denen sie vorgeben, wie zukünftig damit umzugehen ist. Und auch diese Konstellation ist meines Erachtens nicht wirklich geeignet. Warum? Weil die Leitlinien ein Instrument sind, das allenfalls die Europäische Kommission bindet, aber weder mitgliedstaatliche Gerichte noch den EuGH noch nationale Wettbewerbsbehörden. Man ist auf den Goodwill angewiesen, dass man sich dem orientiert. Wenn jemand einer anderer Meinung ist, kann er von den Leitlinien abweichen. Sodass die einzige Möglichkeit meines Erachtens der Erlass einer Gruppenfreistellungsverordnung ist. Gruppenfreistellungsverordnung stellt unter bestimmten Vorbehalten etwas vom Kartellrecht frei und bindet nationale Behörden genauso wie europäische Gerichte und die Europäische Kommission und kann damit langfristig dieses Problem lösen und in kartellrechtliche dogmatische Bahnen zurückführen. Die Gruppenfreistellungsverordnung, und damit komme ich zur letzten Folie, ist allerdings gesetzlicher Natur. Und wir haben jetzt sehr viel über den Fußball gesprochen. Wenn man nur den Fußball regeln könnte, könnte man dem entgegensetzen, dass eine Gruppenfreistellungsverordnung Einzelfallgesetz ist und damit unzulässig ist. Tatsächlich ist das Problem aber gar nicht auf den Fußball beschränkt. In der allgemeinen Entscheidungspraxis hier in Deutschland haben wir das Gefühl, dass es ein Problem des Fußballs sei. Tatsächlich durchzieht das den ganzen Sport. Unabhängig davon, es gibt zwei, drei Ausnahmen nach meiner Einschätzung, bei denen Sie diese kartellrechtlichen Probleme nicht haben. Ich habe hier ein Beispiel gemacht, das aus meiner Sicht zumindest, weil ich jetzt nicht am Meer lebe und deswegen nicht segelaffin bin, möglichst weit hergeholt ist, um zu verdeutlichen, wie weit das Problem der kartellrechtswidrigen, in Anführungszeichen, Vermarktung von Medienrechte reicht, wenn Sie zugrunde legen, dass jeder werbende Akteur ein Inhaber der Medienrechte ist, dann kommen Sie selbst beim America's Cup zu einer Zentralvermarktung. Warum ist das so? Weil die Stiftungsurkunde von 1892, glaube ich, des America's Cup die alleinige Hoheit über die Vermarktung des America's Cup dem jeweiligen Titelverteidiger gibt. Der Titelverteidiger ist aber nicht der einzige, der sponsert oder werbende Unternehmen auf seinen Segeln Visibilität verschafft, sondern genauso die Herausforderer. Also die anderen Yachten, die gegen den Titelverteidiger antreten. Und all diese anderen Yachten sind auch in irgendeiner Form Inhaber. Das Problem ist nur, dass diese Yachten nicht alle immer zusammen in einer Regatta antreten, sondern in zahlreichen Regatten, sodass sie für jede Regatta in unterschiedlicher Besetzung unterschiedliche Rechtsgemeinschaften haben. Und die Bündelung durch den Titelverteidiger der Fernsehrechte oder der Sportübertragungsrechte, all dieser Regatten zu einem Bündel, ist dann wiederum eine Zentralvermarktung unterschiedlicher Rechtsinhaber. Sodass Sie diesen Einwand der Einzelfallgesetzgebung problemlos überwinden können, indem Sie eben sagen, wir lösen hier nicht ein Problem für eine spezifische Sportart, sondern wir lösen hier ein Problem für den gesamten Sport. Das wäre die Lösung und ich würde jetzt hier mal pausieren für Fragen oder Diskussionen. Genau.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das war ein exzellenter Vortrag. Also sowohl von der Vortragsart wie vom Inhalt extrem spannend rübergebracht. Also wirklich bravo, bravo, bravo.
Danke, das freut mich. Sie können mich jetzt nicht sehen. Das hätte vielleicht noch besser gemacht.
Ja, genau. Sie können gerne Fragen stellen, leider nicht bei YouTube, obwohl schon 30 Leute haben, die schon bei YouTube zuhören. Also, es scheint immer, an Zoom können Sie jetzt Fragen stellen. Ich hätte natürlich sofort zwei Fragen. Erste Frage, wie kommt es zu Pinkus Müller und zum Gleis 22? Das würde mich interessieren. Gib mir den Verdacht, dass Sie doch mehr Münsteraner Bezüge haben als eher spärlicher Lebenslauf auf der Anwalts-Homepage deutlich macht. Zweite ernste Frage. Sie hatten auf der Folie am Anfang geschrieben, Eigentumsrechte. Ich glaube, es geht gar nicht um Eigentumsrechte und dann sieht die ganze kartellrechtliche Prüfung etwas verändert aus. Es geht allenfalls um Besitzrechte. Und ob man Besitzrechte zur Ausübung auf andere übertragen kann, ist eine spannende dogmatische Frage. Aber meine Frage wäre, wie stehen Sie zum Besitzrecht?
Also die erste Frage kann ich ohne Probleme beantworten. Tatsächlich war ich in meinem Leben nur einmal in Münster. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Ich habe mich bemüht, lokale Bezüge aufzubauen, damit ich nicht den Eindruck bekomme, als hätte ich diesen Vortrag schon mal gehalten. Nein, ich glaube, es lässt sich dann am besten erklären. Und tatsächlich gibt es einen Spiegelartikel, wie ich festgestellt habe, über Münsteraner Studentenkneipen,
Sehr
sodass mir der
schön.
geholfen hat. Die zweite Frage, vielleicht eine Rückfrage. Beziehen Sie sich jetzt auf die Besitzkonstellation beim sachenrechtlichen Anspruch, also dem Hausrecht, oder auf Artikel 345 AUV?
Ich beziehe mich auf die zivilrechtlichen Hardfacts, also auf diese Hausrechtskonstruktion. Ich finde das nicht 903 und 1004. Manche Stadien gehören ja gar nicht den Clubs mehr. Die werden dann mit komplizierten Leasing- und Zurückübertragungsgeschichten vom Eigentümer dann zur Miete erworben. Ich
Ich habe
glaube,
völlig recht. Ich hab völlig recht. Das ist sehr verkürzt dargestellt. Also tatsächlich ist es so, dass es wahrscheinlich nicht 903 ist in jedem Konstellationen, sondern Sie entweder die Eigentumskonstellation haben. Da ist wahrscheinlich das beste Beispiel, das man heutzutage noch hat, der FC Bayern München mit der Allianz Arena. Aber im Regelfall ist es tatsächlich eine besitzrechtliche Konstellation.
Okay.
Sie haben aber immer neben der besitzrechtlichen Konstellation auch eine eigentumsrechtliche Konstellation. Also wenn Sie eine Gebietskörperschaft haben, die das Stadion besitzt, hat die im Regelfall ein Resthausrecht. Und lässt sich das auch zusichern. Da gibt es ein Beispiel, das ich tatsächlich auch in der Dissertation erwähnt habe, nämlich die AOL Arena in Hamburg, die der Stadt Hamburg gehört oder dem Eigentum der Stadt Hamburg stand, zumindest bis vor kurzem. Die Stadt Hamburg hat die Namensrechte an AOL vergeben damals und hat sich gegenüber dem Besitzer das Resthausrecht zusichern lassen, zu untersagen, dass alle Konkurrenten von AOL nicht in der Arena werben dürfen.
Alles klar.
Wodurch es dann immer zu Problemen kam, wenn Bayern München dort gespielt hat mit Telekom-Aufdruck. Aber Sie haben in der Tat recht. Also im Regelfall ist es ein Besitzrecht.
Okay, vielen Dank. Philipp, ich sehe dein Gesicht, das heißt, du willst was fragen.
Ja, genau. Erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag, Herr Frank. Für mich als Fußballfan nochmal ein ja, besonderer Schmankerl. Mich würde tatsächlich interessieren, denn ich bin bis heute nie so ganz dahinter gekommen. Wurden schon mal Untersuchungen angestellt, was jetzt die tatsächlichen Gründe für die exorbitante Preissteigerung sind? Also sind es tatsächlich einfach oder ist es die vermehrt festzustellende Kommerzialisierung im Fußball, die jetzt mehr oder weniger nur weitergegeben wird? Oder was für handfeste Gründe lassen sich da ausmachen?
Also tatsächlich habe ich mich das auch gefragt. Da gibt es im einführend in meiner Arbeit ein Kapitel zu. Ich glaube, man überschätzt das ein bisschen, wenn man das zurückgeht. Es gibt keinen Nachweis, dass diese exorbitante Preisentwicklung in irgendeiner Form ungerechtfertigt ist. Man kann vielmehr aus meiner Sicht vermuten, dass diese Rechte, wenn man zurückgeht auf bis 88, 89, unter Wert verkauft wurden. Bis da gab es ein Monopol der ARD und des ZDF, die Rechte, die waren die einzigen Abnehmer. Die konnten bieten, was sie wollten. Wenn der Fußball sie verkaufen wollte, dann mussten sie an ARD und ZDF verkaufen, sodass ich glaube, dass wir über lange Zeit einen Unterpreisverkauf gesehen haben, der jetzt möglicherweise sich erst an die Werte orientiert. Wir haben natürlich immer Konstellationen, in denen sie Spitzen haben. Das sieht man ja auch hier an der Grafik relativ gut. Die sind aber dadurch bedingt, und meines Erachtens ist das dann eine natürliche und keine kartellrechtliche Entwicklung, dass sie Marktentwicklungen haben. Wenn Sie die Spitze 383 anschauen auf der Kurve, dann sehen Sie da relativ gut, dass das in den Zeitraum fällt, als Premiere mit DF1 damals konkurriert hat, das bezahlte Fernsehen entstanden ist, die Bezahlfernsehsender erstmal werben mussten, auf Teufel komm raus, damit sie ihr Produkt überhaupt irgendwie an den Mann bringen können. Und genauso haben sie Konstellationen wie bei den 1160. Das ist das erste Mal, dass nach dem Zusammenschluss DF1 Premiere dann ein zweiter Bezahlsender auf den Plan getreten ist. Das war damals bei der Ausschreibung, die hier ist, die Telekom, die mit Magenta mitgeboten hat, am Ende verloren hat, aber natürlich allein durch ihre Anwesenheit den Preis nach oben getrieben hat. Sodass ich glaube, dass es gar keinen Nachweis gibt, dass diese Preisentwicklung tatsächlich unnatürlich ist. Mit einer Ausnahme. Ich glaube, dass es bei der Premier League unnatürlich ist. Aber das hat einen besonderen Hintergrund bei der Premier League, weil die Premier League beschränkt die Anzahl der Medienrechte. Sie werden nie alle Spiele der Premier League im Fernsehen schauen können. Und durch diese Beschränkung der Anzahl erhöhen sie den Druck auf die Fernsehanstalten zu bieten. Die haben weniger Masse, auf die sie bieten können und bieten deswegen naturgemäß mehr. Und diesen Anteil, den die mehr bieten, der ist wahrscheinlich auf jeden Fall unnatürlich. Ansonsten gibt es keinen Nachweis dafür. Hilft das?
Ja, auf jeden Fall. Was ich mich in dem Zuge auch schon mal gefragt habe, das war einfach nur so eine Vermutung, die ich mal aufgestellt habe. Es gibt ja auch vermehrt Staatskonzerne, die in diesem Bereich mitmischen, gerade aus dem Nahen Osten. Jetzt hier für den europäischen Markt vielleicht nicht relevant, allenfalls durch ja, Untergesellschaften. Meinen Sie, dass das vielleicht auch Einfluss haben könnte oder halten Sie das eher für abwegig?
Doch, das glaube ich auf jeden Fall, dass das Einfluss hat. Das haben wir in Deutschland hier noch nicht gesehen. Aber wenn Sie, also Sie sehen eine ähnliche Kurve für Frankreich oder für Spanien. Ich glaube, Spanien hatten wir ja hier unten. Ne? Hier, die neonblaue Kurve. Die entwickelt sich weiter. Nach 2015, 16 geht die weiter nach oben. Das hat unter anderem, also sowohl in Frankreich als auch Spanien, den Hintergrund, dass auf den spanischen und den italienischen Markt BeIN eingetreten ist. Also der katarische Ableger der Fernsehlandschaft. Und die sind natürlich auf den Markt eingetreten mit dem Willen, genauso wie bei uns, die Magenta, Telekom und wer auch immer den Bezahlsendermarkt jetzt gerade aufmischt oder es zumindest versucht, mit dem Anspruch, den Markt für sich zu reklamieren und genügend Rechte zusammenzusammeln, dass sie der führende Bezahlsender sind. Die haben aber im Unterschied zu der Telekom sehr viel größere finanzielle Mittel. Und deswegen sehen Sie in Frankreich und Italien durch den Eintritt dieser Staatssender natürlich noch höhere Sprünge jetzt in den letzten Jahren. Und jetzt kann man überlegen, ist das kartellrechtswidrig? Zumindest nicht aus sportlicher Sicht. Nicht aus der Sicht des Sports. Sie können überlegen und da kommen wir jetzt in ganz neue Felder der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission oder die EU hat vor einigen Monaten die sogenannte Drittstaatensubventionsverordnung erlassen. Und natürlich fördert Katar mit Subventionen die französischen und spanischen Ableger von BeIN. Und wahrscheinlich ist das unter diesem Gesetzeswerk wettbewerbswidrig. Aber naturgemäß haben sie keine Maßnahme des Sports, der in irgendeiner Form das herausfordert, sondern es ist eine Maßnahme eines privaten Unternehmens, das eben aus einem Drittstaat kommt, das nicht der sozialen Marktwirtschaft unterliegt, sondern aus anderen.
Alles klar. Wir haben gegen ganz, ganz viele Prinzipien des ITM verstoßen. Und den letzten Verstoß gegen die Prinzipien des ITM kann ich Ihnen nicht verzeihen. Keiner spricht hier länger als 45 Minuten. Sie reden schon deutlich drüber. Das sei Ihnen gerne gegönnt. Allein schon deshalb, weil Ihr Thema spannend ist und Sie wirklich spannend referieren können. Aber es gibt noch ein ganz wichtiges Gebot, das verbunden ist mit dem 45-Minuten-Prinzip. Keiner redet länger als 45 Minuten und kriegt kein Geschenk. Wir werden Ihnen nach dem Vortrag, da müssen Sie vielleicht noch mal einmal Ihre Adresse mitteilen. Da kriegen Sie eine Flasche georgischen Rotwein zugeschickt. Also ich kann Ihnen verraten, das wird eine Geschmacksexplosion gerade für Sie werden. Sich outet als Fan von Pinkus Müller. Da haben Sie auch noch meinen Vergleich mit georgischem Wein.
Vielen
Herr
Dank.
Frank, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie es gerade unter den ganz schwierigen Bedingungen geschafft haben, wirklich einen bravourösen und faszinierenden Vortrag zu halten. Also vielen, vielen Dank. Ne, und
Danke nochmal für die Einladung, danke fürs Zuhören.
ja, alles klar. Also, verraten Sie uns noch Ihre Adresse per E-Mail oder im Chat und wir schicken Ihnen die Flasche Wein und wir bleiben bestimmt im Kontakt und wir kaufen, wir haben auch schon längst Ihre Doktorarbeit gekauft.
Wunderbar. Gut.
Alles klar. Vielen
Danke sehr.
Dank.